Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
So, heute habe ich wieder jemanden für euch mitgebracht. Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben auch schon ein Gespräch für ihren Podcast aufgenommen, also da könnt ihr schon mal gerne reinhören. Und zwar ist Caroline Habekost bei mir. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Sie hat ein Buch geschrieben, was sehr, sehr spannend ist und ich bin mir ganz, ganz sicher für euch alle wirklich, wirklich interessant. Und zwar sage ich euch sofort, bevor sie sich gleich vorstellt, den Titel Kopffrei-Methode. Aber jetzt kommt eigentlich eher das Spannende. Mehr schaffen, weniger tun. Ich meine, hallo, wer will das nicht, oder? Also das kann doch irgendwie nur gut sein. Deswegen herzlich willkommen, Caroline. Schön, dass du da bist. Und stell dich doch für die Zuhörerinnen, die meisten, einmal vor.
Moin, super gerne. Ja, erstmal zu den privaten Fakten. Ich bin verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Die sind heute 12, 10 und 4 Jahre alt. Wir sind damals aus Versehen ins klassische Modell gerutscht von er schafft das Geld ran, ich versorge Kinder und Haushalt. Damit waren wir beide unglücklich und heute leben wir beide in einer gleichberechtigten Elternschaft, was bei uns tatsächlich 50-50 bedeutet. Muss es ja nicht immer, aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir uns sowohl Care-Arbeit als auch Erwerbsarbeit als auch Hausarbeit alles zu gleichen Teilen aufteilen. Und ich bin inzwischen hauptberuflich selbstständig mit Finde Dein Mama Konzept und dort geht es um erfüllt Leben mit Familie und Beruf. Du bekommst deine To-Dos in den Griff und mehr Zeit und da geht es auch um die Kopffrei-Methode. Ich wohne südlich von Bremen, Niedersachsen, bin also totales Nordlicht hier und lebe hier auf dem Dorf und genieße das sehr.
Cool, das hört sich gut an. Habe ich direkt eine Frage, wo du sagst, ich finde es so spannend, also dass du gerade gesagt hast, ja, wir sind zufällig in das alte Rollenmodell gerutscht, fühle ich sehr. Was ich jetzt so spannend finde, ist, dass du ja gesagt hast, ihr seid da so reingestolpert, ne? Ihr seid da irgendwie mit einem Mal so, oh, wir sind irgendwie im klassischen Rollenmodell gelandet. Fühle ich sehr. Wie ist das passiert und wie habt ihr gemerkt, dass ihr das so nicht wollt?
Ja, also wir haben es gemerkt, weil wir beide total fertig waren. Wir haben einfach viel geweint, waren unzufrieden, was daran lag, dass unser erstes Kind sehr bedürftig war. Also sie hat sehr viel geweint, 6 bis 9 Stunden am Tag und das auch in Summe über ein Jahr beziehungsweise fast 1,5 Jahre. Und mein Mann hatte zu Anfang 2 Monate Elternzeit. Dadurch waren wir schon zu zweit und wir sind trotzdem beide komplett aufs Zahnfleisch gegangen. Und als er dann wieder Erwerbsarbeiten gegangen ist und 8 Stunden aus dem Haus war, hatte ich wirklich so das Gefühl von, der hat es ja jetzt leichter. Der kann, also der hat jetzt mal 8 Stunden kein Geweine, der hat kein Baby auf dem Arm oder in der Trage, der kann alleine auf Klo gehen, der kann alleine Mittag essen. So, das ist irgendwie unfair, so. Und gleichzeitig war es auch so, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt Vollzeiterwerbsarbeiten gehe, weil ich doch auch sehr so das Gefühl hatte von, die Mutter gehört zum Kind. Ich hatte sehr viele Ideen, wie eine Mutter zu sein hat, im Sinne von, ich gehe darin auf und es ist in Ordnung, jetzt mal 1-2 Jahre nicht erwerbs zu arbeiten. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich kann das besser, ne? Also da sind so ganz viele, ganz typische Sachen, die ich jetzt auch ganz viel bei Frauen sehe, die ich begleite. Und da fing es letztendlich an, dass wir viel im Austausch darüber waren, wie können wir unseren Alltag gestalten, sodass beide zu Kräften kommen. Und dann haben wir einfach viele Erkenntnisse gesammelt, die ich auch heute noch weitergebe. Ne? Weil zum Beispiel mein Mann hat von Anfang an sich viel gekümmert. Er hat auch von Anfang an Care-Arbeit übernommen, aber er hat 8 Stunden erwerbsgearbeitet und ist dann eine halbe Stunde hingefahren. Das heißt, das waren schon mal 9 Stunden und dann hat er noch mindestens 30 Minuten Pause gemacht oder eine Stunde. Das heißt, er war 10 Stunden aus dem Haus. Und wenn ein Elternteil 10 Stunden aus dem Haus ist, dann kann der sich ja noch so viel kümmern. Dann ist es trotzdem so, dass der Elternteil, der zu Hause ist und alles andere macht, den größeren Anteil hat. Und das ist nicht per se unfair, sondern es kommt darauf an, wie man das aufteilt letztendlich und auch wie man Entscheidungen trifft und wie die Partnerschaft grundsätzlich ist, wenn beide Elternteile das Kind großziehen. Aber es war halt bei uns dann so, dass wir beide unzufrieden waren, weil er das Gefühl hatte, er hat kaum Zeit mit seinem Kind. er gesehen hat, wie schlecht es mir geht, vor allem körperlich. Und ja, wir einfach gesagt haben, wir wollen da raus. Und ich bin so der Try-and-Error-Typ. Wir haben ganz viel dann ausprobiert. Ich war in Festanstellung, ich war offline selbstständig, dann war ich online selbstständig und angestellt. Dann habe ich nochmal die Anstellung gewechselt. Also ich habe ganz viele verschiedene Stationen durchlebt. Deswegen, letztendlich ist es so, deswegen kann ich heute meine Arbeit so gut machen, weil ich kann dir sehr gut aus eigenen Erfahrungen auch berichten, was gut funktioniert und was nicht und was alle Vor- und Nachteile sind. So. Und letztendlich war das der Startschuss zu sagen, wir beschäftigen uns mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wir finden gemeinsam als Familie einen Weg.
Ist das so auch so der Start gewesen mit dem Gedanken Richtung Buch?
Nee, Buch kam ganz viel später und die Idee, mein Online-Business zu gründen, Finde dein Mama-Konzept, kam dann als mein zweites Kind, der ist 2 Jahre jünger als das erste Kind, da war der so 3 oder so, da fing das an, dass ich mich proaktiv damit, wo ich gesagt habe, das ist ein Thema und ich will damit rausgehen und ich grab mich da jetzt nochmal tiefer rein und ich finde Lösungen und ich gehe damit nach draußen.
Cool. Das heißt, Buch kam später. Es ist ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, ne, so dieses, das will doch jeder, ne, mehr schaffen, weniger tun. Da denke ich mal, fühlen sich nicht nur Eltern angesprochen, aber die wahrscheinlich besonders. Wie kam es dann zu dem Buch?
Also wir müssen dann, glaube ich, einmal trennen, wie es zu der Methode kam und zu dem Buch, weil das Buch ist klar quasi zu mir gekommen. Ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ich kann die mal kurz erzählen. Und zwar habe ich, ich arbeite mit Vision Boards, also mein Nordstern nenne ich das. Dinge, die, wo ich gerne hinarbeite, so ein bisschen so eine ideale Welt, ohne dass ich jetzt etwas anstrebe, was nie erreichbar ist, sondern einfach so ein Nordstern, an dem ich mich ausrichten kann. Damit kann man übrigens dann sehr gut priorisieren. Ja, also Tipp für alle, die schlecht priorisieren können. Überleg dir ja, wo du hin willst und dann kannst du nämlich sagen, okay, das Projekt nehme ich an oder nicht, weil du kannst gucken, zahlt es auf meinen Nordstern ein oder nicht. Und ich habe inzwischen 2 Nordsterne, einen, der sehr konkret ist für die nächsten 12 Monate, ja, also wo sehr konkret drin steht, worum ich mich kümmern will, was so die Themen sind, auf die ich mich fokussiere. Und es gibt einen Big, Big Nordstern, der so groß ist, dass ich mich quasi gar nicht traue, davon zu erzählen, was da alles so drauf ist, weil da so Glaubenssätze kommen von, naja, wer bist du denn schon, der das erreicht, ja? So. Und auf meinem Big, Big Nordstern habe ich 2022, muss das gewesen sein, Ende des Jahres habe ich das gemacht, habe ich in der Mitte, ganz unbewusst, ich habe einfach kreativ so eine Collage gebastelt, ein Buch getan. Und auf dem stand auch schon Mission Kopffrei, das ist mein Online-Kurs zur Kopffrei-Methode. Und das habe ich da drauf getan und ich habe mich in so einer Challenge, wo es darum ging, 30 Tage am Stück etwas zu tun, habe ich mich ein paar Monate später immer davor gestellt und habe gesagt, so guck dir diese Vision an und verbinde dich einfach mit der, weil ich habe da mal drauf geguckt und habe Angst gekriegt, so, oh Gott, weiß nicht, so, ja, stehen so viele Sachen drauf und ein Buch und ich habe gedacht, vielleicht schreibe ich das in 10, 20 Jahren, keine Ahnung, so, ne. Und am Tag 21 der 30-Tage-Challenge habe ich eine E-Mail bekommen vom Kögel Verlag mit der Anfrage, ob ich ein Buch für sie schreiben kann. In dem Sinne kann man jetzt entweder sagen, es war Zufall und es ist zu mir gekommen oder man kann sagen, ich habe mir das bewusst manifestiert, wie auch immer. Also das Buch ist tatsächlich kein, das nehme ich mir vor, das ist ein To-Do, das arbeite ich ab, sondern es ist sozusagen in dem Moment zu mir gekommen und ich habe die Chance ergriffen und habe dann, das war dann im April 23 zugesagt und jetzt im August 24 ist es rausgekommen. Und die Kopffrei-Methode war sozusagen schon vorher da und ist auch letztendlich durch das Leben passiert. Ich habe dann 2018 in der Festanstellung angefangen als Scrum Masterin in der IT-Branche. Also dort arbeitet man mit agilen Methoden. Agile Methoden machst du immer dann, wenn etwas sehr komplex ist, also wenn du nicht vorhersehen kannst, was kommt, ne? Wenn du das erste Mal eine Software entwickelst oder eine App entwickelst und die hat noch nie vorher jemand entwickelt, dann weißt du nicht genau, wie es geht und dann musst du viel ausprobieren und dann eignen sich agile Methoden besonders gut und in diesem Kontext habe ich gearbeitet und habe dann mich auch weiterentwickelt zur agilen Beraterin und war dann eher in der Unternehmensberatung im Non-IT-Bereich tätig und ich hatte dann irgendwann diesen Moment, wo ich dachte, krass, das, was ich hier Teams beibringe und Führungskräfte, wie sie sich als Team und auch für sich selber organisieren können, damit sie auf Unvorhergesehenes reagieren können, damit sie in einem Alltag, wo sie eigentlich nicht wissen, was auf sie zukommt, trotzdem planen können, das sind ja ideale Handwerkszeuge, die ich auf mein Familienleben anwenden kann. Also ich hatte richtig so ein Ah, das, ja, Caroline.
Mega, ja.
Dein Familienleben ist komplex. Du weißt nicht, mit welcher Laune dein Kind aufsteht. Du weißt nicht, ob die Kita auf hat oder ob die zu hat, weil alle Mund, Hand, Fuß haben. Ne? Du weißt nicht, ob ein Stau ist. Klar, das kann man so ein bisschen abschätzen. Ne? Um 8 Uhr ist meistens Stau, wenn du nach Bremen reinfährst. Aber manchmal ist da auch um 9:30 Stau und an anderen Tagen nicht. So. Also es gibt Faktoren, die kannst du so ein bisschen abschätzen. Das ist ja so wie mit dem Wetter. Ne? Wir haben ganz viele Parameter, an denen wir Wetter vorher raten können, ja, letztendlich. teilweise klappt das ganz gut und sehr oft ja eben aber auch nicht, weil so viele Faktoren da reinkommen und die sind alle nur abgeschätzt und dann ist das Ergebnis, wird dann ja auch immer mehr angepasst. Ne? Also je dichter der Tag kommt, wo du das Wetter wissen willst, desto wahrscheinlicher kannst du ja dann sagen, wie das Wetter wird. Und trotzdem funktioniert es nicht immer, du stehst auf dem Spielplatz und wirst nass, obwohl es erst morgen regnen sollte. Ne? Genau, und dann habe ich halt angefangen, diese agilen Methoden auf meinen Alltag anzwenden und auch quasi mit meinem Partner auch zusammen. Und dann hab ich die Methode immer weiterentwickelt. Irgendwann habe ich dann eine konkrete Methode draus gemacht. Meine Kollegen und Kolleginnen haben gesagt, Caroline, wie organisierst du dich? Krass, du hast ja auch ein agiles Board, das Kopf-frei-Board. Aha, wie machst du das denn für dich selber? Und dann habe ich mich, ich war eh schon immer gut im Organisieren, hatte mich eh schon viel mit Zeitmanagement-Methoden auseinandergesetzt, habe unterschiedliche Sachen kombiniert und letztendlich ist dann über Jahre diese Methode entstanden. Und ich habe dann angefangen, sie weiterzugeben, ihr einen Namen zu geben und eben, ja, Online-Kurse letztendlich zuerst dazu zu geben.
Ja, sehr, sehr spannend und wie cool sich manche Dinge einfach fügen, ne? Und man dann so Aha-Erlebnisse hat und die dann einfach nutzt. Total schön. Jetzt hören wahrscheinlich viele zu, die irgendwie die Methode noch gar nicht kennen und das Buch vielleicht auch noch nicht kennen. Kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben? Weil wir natürlich jetzt hier sitzen und denken, ja, wir wollen mehr schaffen, aber wir wollen nicht mehr dafür tun. Was sind denn so ein paar Tipps, die du uns vielleicht geben kannst, ohne dass wir jetzt sofort ins Buch komplett springen müssen?
Ja, also das Wichtigste zuerst ist, dass du alle To-Dos erstmal sammelst. Das machen schon viele nicht. Viele merken sich Dinge, vor allem so die einfachen Anführungsstrichen, ja, also Hausschuhe in den Kindergarten neue mitbringen oder so, ja, oder die Matschhose bringen oder Wechselklamotten oder so. Da denken wir morgens beim Hinbringen, ah ja, klar, packe ich nachher ein, schreiben es aber nicht auf, merken uns das, dann holen wir das Kind ab, haben die Matschhose nicht dabei, fühlen uns wie eine Rabenmutter. Ja, so, Gott, nicht mal an die Matschhose kannst du denken. Und das Problem ist, dass das Gehirn quasi dahingehend missverstanden wird. Also das Gehirn ist eher ein Verarbeitungsmedium. Das möchte gucken, gefährlich, nicht gefährlich, ist das wichtig, muss ich mir das merken? Das verarbeitet. Wir merken uns nicht alles, was wir wahrnehmen. Und natürlich können wir uns Dinge merken, aber das kennen wir ja auch vom Vokabeln lernen. Einmal hören heißt nicht, wir kennen die Vokabel, sondern es braucht Wiederholung, Eselsbrücken und so weiter. Mhm. Das heißt, viele denken, ich merke mir das, ich bin ja ein smartes Köpfchen, aber letztendlich wird dann das Gehirn missverstanden, ja, weil dafür ist es gar nicht da, sich alles zu merken. Und sowas wie Matschhose mitbringen, das ist nicht unbedingt lebenswichtig für das Gehirn und dann wird es eher nach hinten runter priorisiert sozusagen. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal, dass du alles aufschreibst. Und
weißt
du,
was gerade total lustig ist? Sorry, ich unterbreche dich jetzt.
Ja.
Ich denke gerade die ganze Zeit, verdammt, ich habe den Gehörschutz nicht bestellt. Verdammt, ich habe den Gehörschutz nicht bestellt.
Schreib es auf.
Schreib es auf, habe ich mir nicht
Schreib
auch
es jetzt auf.
Gedacht. Ich schreibe es mir jetzt auf. Guck mal, ich habe hier meine Liste, weil ja. Dann bin ich auch wieder dran.
Schreib auf, ich erkläre ja weiter.
Ja, erklär du mal weiter, aber das ist ja wohl gerade das Paradebeispiel. So, weiter geht's.
Und wenn du das jetzt nicht aufschreiben würdest, ne, dann könnten zwei Sachen passieren. Entweder du denkst die ganze Zeit Gehörschutz bestellen, bist gar nicht ganz hier und bekommst vielleicht nur die Hälfte mit. Das ist jetzt im Interview, wo wir zu zweit sind, musst du dich ja irgendwie konzentrieren, aber wenn du im Meeting sitzt, schaltest du super schnell dann ab, ne? Und das Zweite, was passieren kann, ist halt eben, dass du zwar jetzt die ganze Zeit dran denkst, aber am Ende hast du es vergessen und heute Abend, wenn du ins Bett gehen willst, denkst du wieder dran und dann hast du wieder diese selbstverurteilenden Gedanken von, oh, immer noch nicht. Na gut, dann gehe ich nicht pünktlich ins Bett, wie ich mir das vorgenommen habe, weil ich weiß ja, ausreichend Schlaf ist wichtig. Dann setze ich mich jetzt nochmal an den Laptop und bestelle diesen Gehörschutz. So, und dann kommst du wieder später ins Bett, dann schläfst du wieder weniger und dann sind wir in so einer Spirale, ja. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Genau, also du
das
schreibst...
Das ist ja ein Punkt, ne? Genau, ja, macht total Sinn.
Du schreibst alles auf und bitte nicht nur To-Dos, sondern auch Gedanken. Also sowas wie, wollen wir nächstes Jahr in Urlaub fahren? Wenn ja, wohin? Lieber Camping oder wollen wir irgendwie lieber in Kroatien ein Ferienhaus oder was auch immer? Wenn du solche Gedanken hast, schreib die auch auf, weil du dann, also es gibt sozusagen dann ein System, wie du es weiterverarbeitest, und es geht letztendlich darum, eine gewisse Klärung in deinen Gedanken zu bekommen und deine Gedanken nicht so wahllos in dir rumwabern zu lassen. Mhm. Ja, also du darfst Ideen aufschreiben, du darfst To-Dos aufschreiben, nicht alles, was du aufschreibst, musst du jetzt erledigen, sondern es geht quasi darum, deinen Kopf frei zu bekommen. Daher kommt auch der Name. Mhm. Und du schreibst alles auf und du schreibst alles auch an einen Ort auf. Also was ganz viel passiert ist, dass Menschen ihre To-Dos im Outlook haben, in verschiedenen Notiz-Apps, dann noch auf verschiedenen Zetteln und dann eben noch einen Satz im Kopf. Und dann hast du 5, 6 Orte, wo du To-Dos sammelst. Und wenn du dann Zeit hast, etwas abzuarbeiten, bist du erstmal damit beschäftigt, dir einen Überblick zu verschaffen. Und du hast per se keinen Überblick, wenn deine To-Dos an 6 verschiedenen Orten sind. Ja, das können wir nicht gut greifen. Und dann geht viel Zeit in deine Organisation, weil dann sammelst du überall deine To-Dos. Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeine Liste vergisst, ist relativ groß. Dann werden sich To-Do-Zettel geschrieben, so nach Motto, das will ich heute erreichen. Dann werden die von oben nach unten geschrieben. Der Mensch hat die Tendenz, von oben nach unten hin abzuarbeiten. Das heißt, du musst eigentlich dann, während du schreibst, schon priorisieren. Dabei bist du eigentlich noch dabei, alle To-Dos zu sammeln. Dann hast du da deine Liste und dann hast du auch so dieses, das will ich heute erreichen. Und dann hast du jetzt ja aber schon eine halbe Stunde To-Do sortierst, bevor du überhaupt erst anfängst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das, was du dir vorgenommen hast, gar nicht alles umsetzt, weil du dann wieder Kind abholen musst oder deine Erwerbsarbeitszeit zu Ende ist oder in welchem Kontext du auch immer gerade bist. Und dann ist es so, dann haben wir uns vielleicht 10 Dinge vorgenommen, haben vielleicht sogar 8 geschafft, aber wir fühlen uns schlecht, weil wir haben 2 nicht geschafft, weil die stehen immer noch auf der Liste. Und dann haben wir immer so dieses Gefühl von, wir sind nicht gut genug, wir schaffen das nicht, andere kriegen das hin und ich schaffe es nicht. Und dadurch haben wir dann auch wieder so einen Negativkreislauf. Also die wichtigsten Starter-Tipps sozusagen sind alles aufschreiben und alles an einen Ort schreiben.
Macht total Sinn. War ja gerade jetzt so das beste Beispiel, ne? Also, und als du gesagt hast, alles an einen Ort, habe ich mich leider auch ein bisschen ertappt gefühlt. Obwohl ich sogar sagen würde, ich bin gar nicht so schlecht organisiert, aber das stimmt halt total, ne? Weil wenn man da was stehen hat und da, und dann habe ich immer noch ein bisschen was im Kalender und dann auf so einer extra Liste und so, macht total Sinn. Ist auch in der, also hast du in der kopffreien Methode, ist da auch quasi mit enthalten, dass man gegebenenfalls halt irgendwie so Aufteilungen zwischen Partnern irgendwie macht, oder ist das quasi so ein bisschen darauf bezogen, auf die eigenen To-Dos, die man einfach hat?
Also die Kopffrei-Methode ist ganz klar für eine einzelne Person gedacht und das aus mehreren Gründen. Einmal, wenn du es erstmal für dich selber anwendest und erforscht, dann wirst du ja sozusagen Profi da drin. Wenn wir es neu lernen, brauchen wir ja immer so ein bisschen. Und es ist immer ganz gut, erstmal das so für sich selber auszutesten und für sich anzupassen. Und die Kopffrei-Methode ist auch maximal flexibel. Also ja, wir alle schreiben To-Dos an einen Ort, aber ob du das zum Beispiel analog machst oder digital, kannst du entscheiden und so weiter. Also du musst dich nicht der Methode anpassen, sondern die Methode wird dir angepasst, weil du führst die Regie in deinem Leben und die Methode soll dich unterstützen. Das ist, was ich an vielen anderen Zeitmanagement-Methoden ein Stück weit kritisiere, dass ich sozusagen mich der Methode anpassen muss, ja. Mhm. Aber ich will ja, dass die Methode mein Leben unterstützt, sozusagen. Das heißt, die Methode darf erstmal für sich selber angewendet werden. Und der zweite Grund ist, dass einfach ganz viele gar nicht, die in der Partnerschaft bereit sind, sich Dinge aufzuteilen, ne? Also es ist sozusagen entweder so, dass die klare Rollenverteilung ist, er erwerbsarbeitet, sie macht alles andere, dann brauchen die im ersten Schritt überhaupt nicht zusammen ein Organisationstool zu haben. Im zweiten Schritt kann man drüber nachdenken, aber erstmal macht sie ja 90% aller Dinge, so. Und dann ist es zusätzlich so, dass selbst die Paare, die sagen, wir wollen es uns gleich aufteilen, viele andere Aspekte der fairen Elternschaft noch nicht abgedeckt haben. Die haben noch kein gutes Gesprächsklima. Die haben noch nicht grundsätzlich ihr Vereinbarkeitsmodell hinterfragt. Die haben noch nicht sich mit ihren eigenen Prägungen auseinandergesetzt, woher die ganzen Glaubenssätze kommen und warum wir handeln, wie wir handeln. Ganz oft fehlt Reflexion. Ganz oft fehlt die Zeit, sich überhaupt zusammensetzen zu können. Und wenn du all diese Elemente noch gar nicht abdeckst, abdecken kannst und dann anfängst, dich zusammen zu organisieren, dann funktioniert es meistens nicht gut, weil dann wird sich quasi über das Kopffreibord gestritten, ne? Immer, du hast das noch nicht gemacht und du musst aber so und so und so. Das heißt, also die Kopffreimethode geht auch zusammen. Das nennt sich dann das agile Partnerboard. Und ich empfehle immer, mit der Kopffreimethode für sich selber anzufangen. Und das ist auch das, was das Buch beschreibt. Und dann, wenn du damit 3-4 Monate gut gearbeitet hast und du noch weitere Aspekte der fairen Elternschaft bedacht hast, dann kannst du rübergehen in das agile Partnerboard.
Okay, super. Ja, weil ich denke mal, das ist nochmal gut zu wissen und zu hören, weil ich denke schon, dass auch viele zuhören, die zumindest das Ziel haben, die Elternschaft ein bisschen gerechter aufzuteilen. Aber es macht absolut Sinn, dass man da erstmal irgendwie auf sich guckt.
Und dafür dient es auch nochmal wichtig, weil allein der Effekt, dass du alle To-Dos aufschreibst, dadurch wird es sichtbar. Und damit ist die Kopffreimethode zumindest auch ein Teilmöglichkeit, Mental Load zu reduzieren. Ja, wir lösen nicht das ganze Mental Load-Problem, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Und wir können, es schlägt darauf ein, das Mental Load-Problem zu minimieren, weil wenn alle To-Dos sichtbar sind, ja, und wenn du den Überblick hast und du es transparent machst für die Familie und wenn du analog arbeitest, wir arbeiten ja dann mit Klebezetteln, du kannst es auch digital machen, aber wenn du zum Beispiel mit analog da mal alles aufschreibst und das an eine Wand im Wohnzimmer klebst, dann sehen das alle Familienmitglieder und das gibt immer Gespräche. Was machst du da? Warum hängt das da? Sieht ja hässlich aus, die bunten Zettel. Also irgendeine Reaktion kommt darauf. Und dann ist sozusagen auch dieses, viele Frauen reden sich ja den Mund fusselig und der andere versteht es nicht. Und ich möchte da auch eine Kerbe schlagen für den anderen Elternteil, was meistens der Vater ist. Der kann es nicht verstehen, wenn er es nicht erlebt hat. Ich wusste auch nicht, was Mental Load und Elternschaft bedeutet, bevor ich ein Kind hatte. Ich habe auch die Idee gehabt, wenn die schlafen, kann ich besser entspannen. Dass ich dann 1000 To-Dos habe, die ich dann nicht schaffe, bis die Kinder wieder wach sind. Sowas habe ich nicht bedacht. Und wenn der eine Elternteil immer primär in der Erwerbsarbeit war und in Anführungsstrichen nur die Wochenenden mitbekommt und die Abende, dann kann der das gar nicht überblicken. Und dann ist es halt gut, es sichtbar zu machen und dadurch kannst du auch nochmal Dinge besser besprechbar machen. Und die Kopffreimethode enthält auch Aspekte, wie du Aufgaben reduzierst. Und auch das hilft dir, die Mental Load-Belastung zu reduzieren. Das heißt, sie wird so oder so dir helfen, in eine faire Elternschaft zu kommen. Mhm.
Ja, absolut. Super. Das ist richtig gut. Wenn du so sagen müsstest, was so dein größtes Anliegen oder so dein größter Wunsch ist, mit deiner Arbeit generell oder auch mit dem Buch, was wäre das oder was ist das?
Ich möchte, dass die Elternteile, was meistens bei mir die Mütter sind, selbst ihr Leben gestalten, proaktiv. Also sie haben, wenn sie zu mir kommen, meistens ihre Zeit nicht im Blick. Sie haben das Gefühl, Dinge passieren. Die To-Dos prasseln auf sie ein. Da ist eine ganz große Passivität. Ich mache dann immer gern das Bild auf so, du bist auf deinem Lebensschiff und das Meer ist unruhig und die Wellen schlagen und dann kommen da andere Boote und fahren dich an. Und die sitzen letztendlich auf diesem Schiff und machen und tun, aber keiner ist irgendwie am Steuer.
Ja.
Oder nur kurzweilig, ja. Und das passiert uns allen auch immer wieder. Das ist schon ein Stück weit, das ist einfach, wenn wir in eine Überforderung kommen. Und letztendlich bist du ja sofort überfordert, wenn du 2 Kinder hast und die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Dann kannst du eigentlich ja schon nichts richtig machen, weil du kannst nicht beide Bedürfnisse erfüllen und deine eigenen hast du noch nicht mal angeguckt. Ne? Das heißt, wir sind permanent in diesem zu viel drinne. Und dann passiert es halt, dass sie machen und tun und einfach unglücklich sind. Und letztendlich, viele haben ja so den Wunsch, ich habe ein Haus, ich habe 2 Kinder, ich habe einen Partner und denken dann, sie sind glücklich. Und dann sind sie in diesem Leben und machen und tun und sind total unglücklich oder akzeptieren so ein Mittelmaß. So nach dem Motto, naja, Familie und Beruf, das ist halt Stress, geht ja allen so, das muss so sein. Und mein Bestreben ist wirklich, da aufzudecken und zu sagen, ja, ich verstehe, dass du dich so fühlst und ich verstehe, dass du in dieser Situation bist und das muss nicht so sein. Du bist die Gestalterin deines Lebens und ich gehe halt über das Thema Selbstmanagement rein. Also bekomme deine Zeit in den Blick. Die Wahrheit ist, der Satz, ich habe keine Zeit, ist eine Lüge. Und er ist so gesellschaftlich anerkannt, dass viele den einfach so häufig benutzen. Aber wenn du und ich heute beide den Tag überleben, dann hatten wir beide 24 Stunden. Und der Unterschied ist, dass wir wahrscheinlich unterschiedliche Aufgaben haben. Also wahrscheinlich haben wir auch gleiche Aufgaben, weil wir in ähnlichen Lebenssituationen sind. Aber letztendlich hast du entschieden, welche To-Dos und Verantwortung du alle annimmst und ich auch. Und wir haben selber, ne, gelernt, wo darf man Nein zu sagen, wozu nicht. Da kommen wir dann wieder, kommen wir wirklich auf tiefe Ebenen, woher das alles kommt. Da müssen wir jetzt auch im Interview gar nicht so tief gehen. Ich will nur darauf hinaus, dass dieses Gefühl von, ich habe da keine Zeit für, kommt dadurch, dass du zu viele Tätigkeiten hast, zu viele To-Dos, zu viele Verantwortungen. Und die einzige Person, die das ändern kann, bist du halt selber. Und der eine hat es einfacher als der andere und der eine ist privilegierter als der andere. Und für alle ist die Lösung du selber. Und das ist so das, womit ich rausgehe und wo ich einfach auch ganz pragmatische Lösungen anbiete, wie jetzt zum Beispiel diese Selbstmanagement-Methode, wo du auch noch im ersten Schritt gar nicht so tief gehen musst, sondern erstmal deine To-Dos aufschreibst, erstmal Herrin deiner To-Dos wirst. Und wenn du willst, kannst du damit dann noch viel, viel tiefer gehen und dein Leben auch tatsächlich verändern.
Ja, total schön, dass du sagst und wie du es sagst. Ich arbeite ja sehr, sehr viel mit Eltern, die unter Ängsten leiden. Und das hat ja einfach viel mit dem Nervensystem zu tun, ne, dass man so in so einer Überaktivierung ist und einfach immer sehr, sehr unruhig ist und dann eh schon sehr, sehr schnell auf Dinge anspringt und einfach sehr, sehr schnell Angstgedanken bekommt. Und das hat ja auch total viel damit zu tun, wie die Tage gestaltet sind. Also, weil das, was du gerade alles gesagt hast, das erlebe ich halt selber in meiner Arbeit auch ganz, ganz viel. Ne? So dieses, ich muss aber das Kind dahin und ich muss das und das und das und das. Und ich denke dann auch immer, muss man jetzt erstmal gar nicht. So klar, was weiß ich, Kind muss zur Schule hier in Deutschland und so, kann man jetzt drüber streiten. Aber so dieses, genau, du bist aber die Einzige, die das jetzt reduzieren kann. Und deswegen, total schön, weil das bestimmt einige Eltern gibt, die das gut kombinieren können, auch wenn sie jetzt bei mir zum Beispiel wegen des Thema Angst sind, macht es auf jeden Fall Sinn, sich mal die To-Dos anzugucken und mal zu gucken, wie kriege ich denn den Kopf frei und was kann ich denn da jetzt noch zusätzlich zu tun, so einfach rein planungsmäßig sozusagen, ne? Weil ich arbeite halt ja viel körperorientiert, also wenig Planung sozusagen, sondern viel Fühlen. Und bei dir ist dann sozusagen angesagt, mal wirklich zu planen und wirklich zu gucken, was steht da jetzt auf dem Tagesplan oder Wochenplan oder Monatsplan oder wie auch immer. Total schön. Danke, dass du uns da so mitgenommen hast in deine Welt und in dein Buch. Und ja, ich sag mal so, alle, die jetzt da Interesse haben, die können sich erstmal bei dir ja umgucken auf dem Insta-Kanal. Der ist ja auch super toll, da kann man sich so ein bisschen durchstöbern. Und sowieso das Buch kaufen und einmal durchlesen und einmal wahrscheinlich ja durcharbeiten, nenne ich es jetzt einfach mal, um wirklich richtig, richtig viel mitzunehmen. Gibt's noch irgendwas, was du so als letztes mitgeben möchtest?
Ja, total gerne möchte ich ermutigen. Also gerade die so total in diesem Machen und Tun und bei mir läuft alles kreuz und quer. Nimm die Erwartung raus, dass du jetzt innerhalb von 3 Tagen auf einmal total entspannt durch dein Leben gehst, ja. Ich mache das Ganze jetzt 12 Jahre und ich kann sagen, ich habe heute mit 3 Kindern und Selbstständigkeit weniger To-Dos und sehr viel mehr Zeit für mich und Partnerschaft und alle Dinge, die mir wichtig sind, als zum Beispiel damals, als ich 2 Kinder hatte, in Teilzeit angestellt war und die im Kindergartenalter waren, ja. Und das liegt daran, dass ich gelernt habe, To-Dos zu reduzieren, dass ich mich damit beschäftigt habe, wofür gebe ich meine Zeit rein. Und es ist eben dann nicht nur das Selbstmanagement, sondern eben der Nordstern, wo will ich hin, lernen, Nein zu sagen, Dinge abzulehnen. Auch so dieses sich für alles verantwortlich fühlen, das ist eine große Persönlichkeitsarbeit und hat viel mit deiner eigenen Identität zu tun. Und ich finde es mega, genau das zu kombinieren mit der Körperarbeit, ja, weil wenn wir nur im Kopf sind, kommen wir ehrlicherweise auch nicht ganz weit. Also kommen wir schon weit, aber wir brauchen noch ein paar mehr Zutaten. Und es ist egal, wo du gerade stehst, es wird dir so oder so helfen. Und ich habe tatsächlich, also ich habe über 500 Frauen, bevor ich das Buch geschrieben habe, schon am Online-Kurs teilgenommen. Und ich habe so eine Art Statistik erhoben. Ist jetzt natürlich nicht ganz verifiziert, aber ich habe eine Umfrage gemacht, die teilgenommen haben. Und die haben im Schnitt angegeben, dass sie durch die Kopffrei-Methode zwischen 2 und 4 Stunden pro Woche mehr Zeit haben, die sie jetzt für sich nutzen. Und das ist mir ganz wichtig. Wir optimieren uns nicht ständig selber, um noch mehr zu schaffen, noch mehr zu tun. Ja, es geht nicht um Selbstoptimierung, um perfekt zu werden. Es geht darum, better than perfect zu leben, damit glücklich zu sein und mehr Zeit zu haben, um zu sagen, hey, ich trinke jetzt mittags einfach mal einen Kaffee. ne, für mich allein, bevor ich die Kinder abhole. Und ich genieße das ohne schlechtes Gewissen. Und das ist das Ziel. Und ich wünsche jeder, die hier zuhört und jedem, weil Männer trifft es auch, einfach da Schritte für dich voranzugehen und dein Leben in dem Sinne ja selbst zu führen und ja, dann letztendlich dich selber glücklicher zu machen.
Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst für die Einblicke und danke, dass ihr alle zugehört habt. Und hört auch gerne in die Folge rein, wo wir in Carolins Podcast über Ängste sprechen, aber auch irgendwie um viele, viele andere spannende Dinge. Also hört unbedingt rein und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch und eure Familie mitnehmen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet oder einen Kommentar dalasst. Damit unterstützt ihr mich und meine Arbeit hier sehr. Und natürlich dürft ihr auch gerne die Folge teilen und an Freundinnen oder Freunde weiterleiten, die das Thema gerade interessant finden könnten. Also auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und ich sag mal bis zum nächsten Mal.